Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers, hallo. Seit dieser Woche herrschen in Sachsen weitgehende 2G-Regelungen, also Zutritt zu vielen Geschäften und Restaurants nur für Genesene und Geimpfte. Doch wird das eingehalten, beziehungsweise wie wird das überhaupt kontrolliert? Wir waren mit Polizisten in Dresden unterwegs. Außerdem kümmern wir uns um die Kita-Kinder in Berlin, bei denen ebenfalls das Coronavirus grassiert. Sie werden nicht regelmäßig auf Corona getestet, doch das soll sich wohl demnächst ändern. Und die Hotelbranche hat bereits jetzt mit herben Umsatzverlusten zu kämpfen, weil wegen der hohen Inzidenzen in Deutschland die Touristen wegbleiben. Besonders schlimm wütet die vierte Corona-Welle in Sachsen. Das Bundesland hat die höchste 7-Tages-Inzidenz. Stand heute 1187 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Gleichzeitig hat Sachsen die niedrigste Impfquote mit knapp 58%. Seit Beginn dieser Woche gilt in Sachsen deshalb eine neue Notfallverordnung, die strenge Kontaktbeschränkungen und flächendeckende 2G-Regelungen, also Einlass nur für Geimpfte und Genesene, vorsieht. Wer aber kontrolliert die Einhaltung der Regeln und wie wird diesen Kontrollen begegnet? Zumal es in Sachsen nicht so wenige gibt, die mit der Corona-Politik nicht einverstanden sind. Unsere Reporterin Alexandra Gerlach hat eine Polizeistreife begleitet, die in Dresden die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahme überwacht hat.
Polizeimeister Benjamin Patzak-Ritter, 28, und Polizeiobermeister Sebastian Brecht, 38 Jahre alt, sind heute mit mir auf Corona-Streife. Über den FFP2-Masken lächeln freundlich ihre Augen.
Sie sind ja ganz schön ausgestattet, wenn ich das so sehe. Haben Sie eine schusssichere Weste an?
Naja, natürlich.
Das ist doch notwendig, ja?
Das gehört zu unserem Dienstoutfit quasi.
Bei jeder Streife?
Ja, bei jeder Streife.
Aktuell werden in Dresden 50 Polizeikräfte nur für Kontrollen zur Einhaltung der neuen Corona-Notfallverordnung eingesetzt. In ganz Sachsen sind es 211 Kontrollteams, die allerdings zum Teil auch aus Mitarbeitern von Ordnungs- und Gesundheitsämtern sowie jeweils einem Polizeibeamten bestehen. Eine Herausforderung für die Personalplanung, denn das Virus hat auch die Sachsenpolizei fest im Griff. Über 900 Beamtinnen und Beamte sind in Quarantäne. Weit mehr als die Hälfte davon mit Corona infiziert. Polizeisprecher Marco Laske.
Wir müssen diese Ausfälle kompensieren. Das gelingt uns gegenwärtig auch, um hier die Dienstfähigkeit der Dienststelle natürlich aufrechtzuerhalten.
Die beiden Beamten jedoch sind fit. Die Tour beginnt.
Wir würden jetzt rechts einschwenken, über den Neumarkt mal laufen. Da gibt es eine kleine Passage, so eine Einkaufspassage. Dort gehen wir einfach mal rein, schauen mal und beginnen dort zu unseren ersten Kontrollen.
Benjamin Patzak-Ritter und Sebastian Brecht nehmen Kurs auf die Frauenkirche, das Zentrum des Dresdner Neumarktes. Aufmerksam schweift ihr Blick über die wenigen Passanten, die an diesem Mittag unterwegs sind.
Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger ist umgänglich. Es gibt natürlich vereinzelt, die da ihren Unmut dort kundtun. Ja.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Stimmung insgesamt aggressiver ist als sonst?
Aggressiver, eher angespannter. Eher angespannter, da ja, viele einfach nicht wissen, wo läuft denn das Ganze hin. Sich auf den Schlips getreten fühlen, ich sage, wenn man es aber entsprechend ordentlich kommuniziert, in gewisser Sensibilität rangeht, ist doch alles handelbar. Die meisten sind vielleicht einfach gar nicht ausreichend informiert.
Der Polizeimeister trägt die neue Corona-Notfallverordnung vorsichtshalber selbst am Mann. Allzu vieles hat sich in den letzten Monaten fortlaufend geändert am Regelwerk.
Es sind insgesamt hier, es sind mehrere Seiten.
Na, da unten steht 10 von 23,
ja, 23 Duplex.
Und das ist jetzt Ihre Gute-Nacht-Lektüre?
Ja, zumindest für die nächsten Tage, Wochen. Schauen wir mal. Die Zusammenkünfte, die Maskenpflicht, wann, wo, wie, die entsprechenden Sanktionen, die Bußgeldvorschriften.
Ja. Da haben sie alles schön durchgearbeitet. Stehen da auch die Geldbußen drin?
Nee, die Regelsätze, die stehen extra.
Dass es tatsächlich Informationslücken gibt, wird schon bei der ersten Kontrolle in einem Eiscafé deutlich. Auf den ersten Blick ist alles perfekt. Mit dem Hinweis an der Eingangstür auf die G2, geimpft, genesen, Zugangsberechtigung und die bekannten Aha-Regeln. Doch dann fragen die beiden Beamten nach der Ausfertigung des Hygienekonzepts.
2G haben wir hier, die Formulare stehen dann auf dem Tisch überall.
Genau, Sie brauchen für sich, aber noch mal ein Schriftstück, wo Sie das für sich noch mal aufgeschrieben haben, was Sie dann auch entsprechend an die Mitarbeiter weitergeben können.
Die bangen Blicke des Personals setzen sich beim Chef fort. Er spricht gebrochen Deutsch und versteht zunächst nicht, was Polizeiobermeister Brecht sehen möchte. Außerdem muss er fort, hat einen Impftermin.
Wahrscheinlich gab es da so eine sprachliche Barriere. Ja, wir sind alles nur Menschen, wir machen Fehler. Und der war ja auch total umgänglich.
Umso wichtiger ist es, dass man Mensch bleibt, ja, miteinander.
Unser Weg führt über einen menschenleeren, von Security-Kräften bewachten Striezelmarkt. Die Buden geschlossen, manches im Abbau, gefrustete Mienen beim Personal. Die Szenerie berührt auch die Polizeibeamten. Sebastian Brecht.
Man weiß ja auch, was da für Schicksale dranhängen, dass die Betreiber von den Ständen nicht wirklich ihr Geschäft des Jahres machen können. Das tut halt so ein bisschen weh im Herzen. Ja.
Zum Schluss fahren wir Straßenbahn. Auch hier müssen seit dieser Woche FFP2-Masken getragen werden. Einige haben das noch nicht mitbekommen und werden freundlich ermahnt. Im Notfall hat die Streife sogar eine Extra-Maske parat. Genauer begutachten die Beamten die bunte Leopardenmaske einer Frau.
Im Internet habe ich das gekauft. Ich dachte, wenn schon, dann kann man es ja ein bisschen hübscher machen. Ne? Richtige FFP2-Maske, ich habe es gerade dem Herrn gezeigt.
Haben Sie sich jetzt erschrocken, dass Sie gerade kontrolliert wurden?
Nö, habe ich mich nicht. Ich habe ja kein schlechtes Gewissen, also von daher.
Die beiden Polizisten sind zufrieden. Die Schicht bis hierhin positiv, unspektakulär. Kontrollen müssten sein, doch der Ton mache die Musik, sagt Polizeiobermeister Sebastian Brecht. Und Polizeimeister Benjamin Patzak-Ritter fügt hinzu.
Man muss einfach doch noch mal sensibler sein. Man muss Geduld mitbringen, Verständnis aufbringen. Ein gewisses Maß Empathie ist nicht verkehrt.
Mit der Polizeistreife in Dresden unterwegs, Alexandra Gerlach berichtete. Wer schützt unsere Kinder? Diese Frage wird immer lauter und immer wütender gestellt. Jetzt, wo die Corona-Infektionszahlen exponentiell steigen und die Kinder unter 12 noch nicht geimpft sind. An den Schulen zumindest wird regelmäßig 2 bis 3 Mal pro Woche getestet. Bei den Kita-Kindern hingegen sind die Regelungen von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. In Nordrhein-Westfalen gibt es Kita-Tests. Auch in Hessen, im Land Berlin zum Beispiel aber nicht. Noch in der vergangenen Woche hieß es dazu aus der Berliner Bildungsverwaltung, dass eine Testpflicht von einem relevanten Teil der Elternschaft nicht befürwortet werde. Doch auch in Berlin scheint die Zeit der demokratischen Meinungsumfragen zum Thema Corona so langsam vorbei zu sein. Die Testpflicht in Berliner Kitas soll kommen, Luise Sammann berichtet.
Kurz vor 9 Uhr morgens. 13 der sonst 22 Kinder spielen und toben im Berliner Kinderladen Großstadt Göhren. Viel mehr werden es dieser Tage oft nicht. Es ist Erkältungszeit. Auch einige der Anwesenden haben Schnupfnasen. Ein kleiner Junge schmiegt sich hustend in den Arm einer Erzieherin. Claudia Nickel hebt die Schultern. Berufsrisiko, nennt die Gründerin der Großstadt Göhren das. In Pandemiezeiten allerdings habe auch sie häufig ein ungutes Gefühl.
Die Kinder kommen morgens in den Kinderladen und im Prinzip gibt es nur die mündliche Aussage der Eltern, wie generell die Nacht war, wie der Morgen war, ob irgendwas gewesen ist. Also ist es quasi, um so die Stimmung zu sagen, etwas russisch Roulette jeden Tag.
Die Eltern von Kita-Kindern werden gebeten, ihre Kinder regelmäßig auf das Coronavirus zu testen, heißt es auf der Seite des Berliner Senats. Zwei kostenlose Schnelltests können sie sich dafür jede Woche aus der Kita mitnehmen. Ob sie diese oder andere tatsächlich anwenden, können Claudia Nickel und ihr Team nicht kontrollieren. Ebenso wenig wie die Korrektheit der Eigenerklärung, die sie von Eltern einfordern, deren Kinder krank waren oder Erkältungssymptome haben. Glücklicherweise könne sie den meisten der Eltern in ihrer Kita aber vertrauen, so Nickel. Mit Vertrauen gegen die Pandemie? Anja Kettgen-Hahn vom Landeselternausschuss Kita reicht das schon lange nicht mehr.
Es gibt über das ganze Bundesgebiet eine Regel und die heißt entweder impfen oder testen. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Regel impfen oder testen nicht im Kita-Bereich angewendet wird.
Seit diesem Sommer fordern Kettgen-Hahn und ihre Mitstreiterinnen deswegen eine Testpflicht in Berliner Kitas.
Durch eine verpflichtende Testung hätte man den großen Vorteil, dass es eine serielle Testung ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem frühen Stadium eine Infektion erkennt, ist viel höher, als wenn man das sporadisch oder anlassbezogen machen würde. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden und eben Kinder dadurch auch besser geschützt werden.
Genau diese Logik führte bereits vor mehr als 6 Monaten zur Testpflicht in Berliner Grundschulen. 3-mal wöchentlich müssen sich Kinder dort zusätzlich zur Maskenpflicht unter Lehreraufsicht testen. Das sei möglich, weil die Kinder dort groß genug sind, um die Tests selbst durchzuführen, erklärt Ralf Kotsch von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung die unterschiedliche Behandlung.
In den Kitas mussten es die Eltern machen immer, weil die Kinder es nicht können und weil es ja auch ganz unangenehm ist, den kleinen Kindern in der Nase rumzubohren. Und das wollten auch nicht alle Eltern, wenn die Kinder auch zu klein sind und sich dagegen wehren die ganze Zeit. Das kann man nicht verpflichtend machen.
Von einer sehr lauten Minderheit spricht Landeselternausschussvorsitzende Kettgen-Hahn mit Blick auf diese Eltern. In ihrem Postfach gingen inzwischen täglich E-Mails ein, in denen eine Testpflicht gefordert würde, bevor die Kitas sonst bald wieder ganz geschlossen werden müssten. Und tatsächlich scheint auch die Senatsverwaltung nun umzuschwenken. Die bisherigen Tests würden zukünftig durch sogenannte Lolli-Tests ersetzt, so Sprecher Ralf Kotsch. Diese müssen nicht in die Nase eingeführt, sondern, wie ein Lolli, einige Sekunden im Mund gelutscht werden.
Es ist dann aber auch verpflichtend, es wird dann 3-mal pro Woche gemacht. Man kann sie zu Hause machen oder in der Kita.
Dass die Eltern die Tests zu Hause auch tatsächlich anwenden, bevor sie die verpflichtende Eigenerklärung unterschreiben und in der Kita abgeben, kann auch dann niemand kontrollieren. Wieder bleibt Erzieherinnen und Erziehern nicht mehr, als auf Vertrauen zu setzen. Nachdem eine Testphase in mehreren Berliner Kitas Mitte September erfolgreich abgeschlossen wurde, sind die Lolli-Tests nun, Ende November, ohnehin gerade erst bestellt. Anfang 2022 rechne man mit der Auslieferung, so Ralf Kotsch. Zu spät, findet Kita-Leiterin Claudia Nickel.
Das ist lange nachdem die vierte Welle wahrscheinlich schon längst, hoffentlich dann, natürlich wieder abgeklungen ist. Ja. Ich habe das Gefühl, in den Kitas, dass es immer erst, wenn es wirklich Alarm gibt, dass dann im Prinzip geguckt wird, oh ja, stimmt ja, es wird sich wirklich Zeit gelassen.
Lolli-Tests für Berliner Kita-Kinder. Luise Sammann berichtete aus Berlin. Wir bleiben in der Hauptstadt. Berlin ist das wichtigste Touristenziel in Deutschland. An den Adventswochenenden drängeln sich normalerweise Reisende aus dem In- und Ausland über Kudamm und unter den Linden und über die Weihnachtsmärkte. Zurzeit aber, wo die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren, ist die Stadt deutlich leerer als sonst. 12 europäische Länder, außerdem die USA und Fidschi, stufen Deutschland mittlerweile als Risikogebiet ein. Die Hoteliers fürchten um ihr Geschäft. Anja Nehls berichtet.
Der Vormittag ist trüb, aber ein Foto vor dem Brandenburger Tor muss sein. Auf dem Pariser Platz stehen nicht so viele Touristen wie sonst, aber die 4 Besucher aus der Ukraine haben sich auch von den neuesten Corona-Entwicklungen in Deutschland nicht von einem Besuch abhalten lassen. Wir haben ein Impfzertifikat und unser Land erlaubt uns zu reisen. Es ist eine gute Gelegenheit herzukommen, denn es sind nicht viele Touristen da. Viele Hotelzimmer sind jetzt reduziert und es ist nicht sehr teuer.
Not much tourist, not many tourists. Many rooms and good price. Now it's good price to stay here. Not very expensive.
Alex Harvey aus Puerto Rico sieht das ähnlich. Sie hat einige Zeit in Berlin gelebt und ist jetzt mit ihrem Lebensgefährten hier, um Freunde zu besuchen. In Puerto Rico gibt es nicht viele Fälle. Alles läuft weitgehend wieder normal. Fast jeder ist geimpft. Deshalb haben wir hier keine Probleme. Diesen QR-Code für das europäische Impfzertifikat zu bekommen, war ein bisschen schwierig. Aber jetzt funktioniert alles problemlos. Dennoch wird in den Berliner Hotels und Restaurants zurzeit mehr abgesagt als gebucht. Die Betreiber von Hotels, Gaststätten und Kultureinrichtungen fürchten angesichts der neuesten Corona-Bestimmungen um ihr Weihnachtsgeschäft, sagt Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband.
Die Branche ist sehr, sehr stark gebeutelt. Wir waren ja bis 11. Juni diesen Jahres noch geschlossen, haben dann in den Sommermonaten ein bisschen aufholen können. Und jetzt laufen die Stornis im Grunde genommen schon wieder rein. Man denke nur an die Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, Jahresendfeiern. Also viele, viele Veranstaltungen wurden bereits storniert.
Für Gaststätten und Kultureinrichtungen gilt seit anderthalb Wochen 2G. Diese Regelung hat unterschiedliche Auswirkungen. Während zum Beispiel das Berliner Ensemble, die Staatsoper oder viele städtische Kinos nach eigenen Angaben seitdem kaum Einbußen haben, sieht es bei Locations, in denen Weihnachtsfeiern stattfinden sollten, anders aus. Im Berliner Wintergarten-Varieté, das neben der Show auch Essen und Getränke anbietet, habe sich die Zahl der verkauften Tickets seit Ankündigung der Maßnahme halbiert, sagt Geschäftsführer Georg Strecker.
Wenn jetzt eine Gruppe, nehmen wir mal an, Beispiel, haben 20 Leute reserviert oder sogar schon bezahlt und jetzt sind zwei von denen nicht geimpft, dann kann das schnell passieren, dass die anderen 18 sagen, ach, unsere zwei Lieblinge sind nicht dabei, nee, da machen wir die ganze Party nicht und wollen dann einfach alle 20 stornieren.
Strecker versucht kulant zu sein, obwohl er ohne einen klassischen Lockdown nicht verpflichtet wäre, die Tickets zurückzunehmen. Mit 2G plus wäre es noch schlimmer, fürchtet Strecker, weil das für die Geimpften einen Zusatzaufwand bedeute.
So ein Veranstalter, der hat natürlich dann die Sorge, dass eben manche Leute dann vielleicht durch diesen nötigen Gang zum Testen vorher einfach schon wieder keine Lust mehr haben, jetzt dann irgendwie sich ein Theaterticket zu kaufen.
Auch für Hotels gilt ab Samstag die 2G-Regel für Privatreisen, bisher 3G. Im Neuköllner Estrell häufen sich seitdem die Absagen von Touristen und Kongressorganisatoren. Deutschlands größtes Hotel mit über 1200 Zimmern hatte sich gerade erst ein bisschen erholt. Die Kurzarbeit war beendet. 50% des Umsatzes von 2019 hatte man bereits wieder erreicht, sagt Chefin Ute Jakob. Jetzt sehe es wieder düster aus.
Das heißt, von diesen 50% haben wir jetzt ungefähr noch mal die Hälfte wieder verloren. Es wird also nicht ausbleiben, dass wir dann bald schon wieder Mitarbeiter in die Kurzarbeit wieder leider schicken müssen. Es ist so traurig, weil das Schwierigste ist halt einfach die Motivation der Mitarbeiter irgendwie hochzuhalten, weil die waren jetzt auch so froh, dass es endlich wieder losgeht und dann jetzt natürlich wieder irgendwie so eine Vollbremsung.
Das führe dazu, dass Fachkräfte reihenweise frustriert die Branche verlassen, so Thomas Lengfelder vom Berliner Hotel- und Gaststättenverband. Rund 15.000 Arbeitskräfte habe man bereits verloren. 10% der Häuser seien dauerhaft geschlossen. Berlin-Besucher Armin Bartke wohnt mit seiner Frau in einem Hotel am Hauptbahnhof. Der Frühstücksraum sei leerer als normal, aber die Zeit in Berlin könne er als Geimpfter trotz der hohen Corona-Zahlen genießen. In den Restaurants werde der Impfnachweis kontrolliert und auch auf dem Weihnachtsmarkt habe es keine Probleme gegeben.
Gut, wir haben das schon vor einer Weile geplant. Wir kommen aus dem Schwarzwald. Bei uns sind ja die Bestimmungen im Moment etwas härter. Da gibt es überhaupt keinen Weihnachtsmarkt, kein gar nichts. Aber die Weihnachtsmärkte mit Maske, lieber mit Maske als keinen Weihnachtsmarkt. Und wir nutzen eigentlich die gesamte Corona-Zeit. Wir waren in Rom, wir waren in Venedig. Entspannter bekommt man die Städte nicht. Ja, definitiv.
Aus Berlin war das der Beitrag von Anja Nils. Und das war's von Deutschland heute. Unser Wochenendjournal morgen um 9.10 Uhr kommt aus dem Saarland. Und es geht darum, wie es weitergehen soll mit den Bergbaulandschaften, die unter Tage noch existieren. Gleich geht's aber erstmal weiter noch mit Campus und Karriere. Und ein Thema dort bei den Kolleginnen ist, wie sehr die Schulleitungen in Zeiten von Corona zum wiederholten Mal unter Druck stehen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.